Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In der Familie von Mark Terkessides wurde oft über die Vergangenheit gestritten und auch davon erzählt der Autor in seinem neuen Buch mit dem Titel Wessen Erinnerung zählt? Koloniale Vergangenheit und Rassismus heute. In dem Buch geht es um die Wiederkehr der deutschen Kolonialgeschichte in Namibia, in Kamerun, Ruanda, aber auch um die Geschichte der deutschen Besetzung in Polen und Griechenland. Der Autor ist jetzt hier im Studio, also Herr Terkessides, seien Sie willkommen.
Hallo.
In der Einleitung zu Ihrem Buch, da erzählen Sie schon vom sozusagen geschichtspolitischen Streit in Ihrer Familie. Wer hat denn da mit wem warum gestritten?
Ja, meine Eltern haben über den Zweiten Weltkrieg sehr viel gestritten, weil sie da an verschiedenen Stellen in Europa gewesen sind. Also meine Mutter war die Tochter so eines kleinen Beamten in einer rheinländischen Mittelstadt und durfte sozusagen mit den deutschen Besatzungstruppen nach Belgien ausrücken, weil der dort zu tun hatte. Zur gleichen Zeit, wo mein Vater in Athen war und sozusagen die deutsche Besatzung hat aushalten müssen am eigenen Leibe. Und darüber gab es dann ganz viel Streit und meine Mutter, die war eine sehr dominante Figur und die hat dann sozusagen auch diesen Streit immer dominiert, auch sozusagen viel über die Bombardierungen geredet und wie wir gehungert haben und so weiter. Und mein Vater, der hat dann immer so knötterig in der Ecke gesessen und gesagt, was weißt du denn vom Hunger? Ja, wir haben in Athen die Hungertoten auf der Straße gesehen und du hast überhaupt keine Ahnung davon, wie es eigentlich war. Und dann hat meine Mutter trotzdem wieder losgelegt und es war sozusagen ein Dauerstreit, der sich irgendwie über die Jahre immer wieder hinzog.
Also der Vater kommt aus einer griechischen Familie, ja. Um das ganz klar zu machen. Und Sie erzählen auch von einem ja, griechisch-deutschen Schlüsselerlebnis, das in Ihrer Familie oft erzählt wurde, eine Geschichte aus dem Jahr 1941. Was ist denn da passiert?
Ja, das wurde sozusagen im griechischen Teil der Familie immer wieder hin und her gegeben, weil also mein Vater, dessen Familie kam eigentlich aus einem Ort in der Nähe von Piräus, da wurde es aber unruhig während des Krieges, sodass sich alle in das eher ländliche Haidari zurückgezogen haben. Und dort war eine deutsche Kaserne, dort ist ein deutsches Konzentrationslager gewesen, von dem im Übrigen immer noch was steht. Also Frank-Walter Steinmeier hat das kürzlich mal besucht und dort drang dann eines Nachts sozusagen in dieses Haus, wo die zu siebt in einem Raum geschlafen haben, ein deutscher Offizier mit einer Waffe ein. Der war vollkommen betrunken und sozusagen das war für die so ein Schlüsselerlebnis, dass sozusagen jemand mit einer Waffe in das Haus eindringt und sozusagen dort verrückt spielt und der hat dann die Kinder gesehen. Und sozusagen für die Kinder war es dann ganz schlimm, der hat die dann aufstellen lassen und hat dann davon erzählt, dass seine Kinder gerade umgekommen sind bei einem Luftangriff und ähnliches. Aber das war so ein Erlebnis, dass sozusagen das bei den Brüdern von meinem Vater auch immer so diese Tränendrüsensache ausgelöst. Das war hochemotional.
Sie erzählen diese Geschichten ja auch, um einerseits das deutsch-griechische Verhältnis zu beleuchten, auch um zu zeigen, was für andere Erinnerungen zum Beispiel an solche Geschichten da sein können, zum Beispiel bei Ihnen, der Sie in Deutschland leben. Ich muss sagen, mir ging es beim Lesen so, dass ich dachte, warum weiß ich eigentlich so wenig davon, von all dem, was Deutsche in Griechenland getan haben? Ich würde sagen, das ist sehr wenig präsent in Deutschland. Oder wie sehen Sie das oder was denken Sie auch, warum das so ist?
Naja, ich glaube, dass sozusagen, also erstmal finde ich es ja super, dass diese Kolonialgeschichte jetzt auch auf Druck dieser ganzen Postkolonialvereine und Initiativen von schwarzen Menschen in Deutschland und so weiter wieder auf der Tagesordnung gelandet ist. Also über die afrikanischen Kolonien haben wir ja auch nie geredet. Also im Vordergrund hat im Großen und Ganzen immer natürlich auch wegen der Ungeheuerlichkeit des Verbrechens der Holocaust gestanden. Das ist auch absolut verständlich und richtig. Aber jetzt sehen wir sozusagen noch andere Teile der Geschichte. Und jetzt sehen wir die afrikanischen Kolonien. Ich habe aber auch gedacht, okay, die ganze europäische Geschichte fehlt eigentlich. Also 150 Jahre waren Teile Polens, Teil von Preußen oder dem Deutschen Reich. Das nennen wir nicht Kolonien. Warum eigentlich nicht? Es gab sozusagen eine Strategie von Deutschland aus, vom Deutschen Reich aus, Südosteuropa, das Osmanische Reich, bis hin nach Afghanistan sozusagen in ein deutsch geführtes Mitteleuropa zu integrieren.
Das nennen Sie auch mal oder greifen was auf ein deutsches Indien, sagen Sie jetzt, im Blick auf Großbritannien.
Ja, das war sozusagen der Landweg nach Indien, genau. Ja, ja. Mit der Bagdadbahn sozusagen als Verbindungsstück, die durch das Osmanische Reich führen sollte. Und darin spielen viele südosteuropäische Länder eine Rolle. Und im Grunde ist das so eine Softpower, wie ein amerikanischer Historiker kürzlich mal gesagt hat. Also man hat versucht, durch Export, durch Import, durch Kultur sozusagen so eine Art moralische Eroberung zu tätigen. Also Länder sozusagen abhängig. unabhängig vom Deutschen Reich zu machen.
Das ist sozusagen ein anderer Begriff von Kolonie, den Sie da stark machen wollen. Jetzt, wenn Sie schauen, wie sind eigentlich die Beziehungen von Deutschland zu Griechenland, würden Sie sagen, Griechenland war, ja was, eine Art Kolonie für Deutschland?
Naja, manche bezeichnen das als kryptokolonial. Im Grunde kann man aber sagen, das war ein Raum von Halbabhängigkeit, wenn man so will. Und im Grunde kann man sagen, es gibt eine postimperiale Beziehung mit Griechenland. Also es gibt eine lange Geschichte sozusagen über den eben Export und Import, den Machtbereich es gibt sozusagen die Beanspruchung der Antike als Teil des eigentlich deutschen Erbes, dieser Philhellenismus, der Ende des 18. Jahrhunderts gewesen ist. Es gab sozusagen den Moment, sich am griechischen Befreiungskampf zu beteiligen, weil man diesen Griechen unter die Arme greifen wollte. Es gab die Herrschaft Otto des Ersten, nach der Unabhängigkeit ein bayerischer König. Die ersten Gesetzbücher Griechenlands wurden auf Deutsch verfasst und dann ins Griechische übersetzt. Also ich kann jetzt eine lange Geschichte aufbauen, sozusagen diese Verbindung Abhängigkeiten geschaffen hat.
Und wenn man die ein bisschen in die Gegenwart zieht, würden Sie sagen, dass in dem, was passierte um die Finanzkrise und um die Verschuldung Griechenlands und den Einfluss Europas dann darauf, dass auch da so ein kolonialer Blick Deutschlands auch auf Griechenland eine Rolle gespielt hat?
Ja, leider unbedingt. Also wenn man in die Geschichte guckt, ist das so. Also Griechenland war ja schon mal pleite 1893 und musste sozusagen Finanzkontrolle der Europäer akzeptieren. Und da gab es dann sozusagen so Leute wie Friedrich Naumann, nachdem ja heute noch die FDP-Stiftung benannt ist, die dann dahin gefahren sind und gesagt haben, ja, die Griechen, die sind irgendwie nur die armen Verwandten einer ehemals großen Nation und jetzt sind sie elastisch und biegsam, aber nicht straff und irgendwann muss ein fester Wille kommen und ihnen wieder eine Richtung geben. Und da spürt man ja sozusagen diese ganze Überlegenheit, die sich darin äußert. Und das Gleiche, ganz viele ähnliche Dinge kommen dann während der Schuldenkrise wieder hoch, wo man sagt, der Schulden hat, der hat quasi auch Schuld auf sich geladen. Das ist eine moralische Verfehlung, es ist ein mieser Charakter.
Jetzt haben wir länger über Griechenland gesprochen. Das ist ein Beispiel aus Ihrem Buch. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, schauen sich ganz viele Kolonialgeschichten Deutschlands an und Sie sagen an einer Stelle, Ihr 200-Seiten-Buch, das sei mehr ein Denkanstoß als eine historische Abhandlung. Ich finde das mit dem Denkanstoß eigentlich ein bisschen einerseits zu tief gestapelt, weil ich wahnsinnig viel gelernt habe aus Ihrem Buch. Andererseits stimmt das aber auch unbedingt mit den Denkanstößen, weil sie ganz vieles so in Bewegung bringen im Denken. Nur mal ein Beispiel zu nehmen. Wir beschäftigen uns sehr oft mit Literatur in dieser Sendung. Sie schauen einmal so eine kurze Nebenpassage auf Theodor Fontane und seinen berühmten Effi-Briest-Roman und fragen sich, was wäre, wenn man den postkolonial sozusagen lesen würde? Was würde man dann sehen?
Ja, damit befasse ich mich gerade, weil da werde ich noch einen Vortrag drüber halten, weil mich das wirklich interessiert. Also tatsächlich ist es so, dass immer wieder betont wurde, dass Fontane sehr viel über Polen gesprochen hat oder die polnischsprachigen Bereiche von Preußen und dem Deutschen Reich. Aber das wurde immer nur so als die nationalen Stereotype in Fontanes Werk betrachtet. Tatsächlich ist das aber eine postkoloniale Beziehung, die zu diesen besetzten Gebieten aufgenommen worden ist. Und das kommt in den Romanen auch zum Tragen. Also wenn Effi Briest sich in Major von Krampas verliebt, in Fontanes letztendlich berühmtesten Roman, dann wird dieser von Krampas geschildert als halber Pole. Da ist jetzt unklar, ob das nur eine Bezeichnung für den ist oder ob der wirklich halber Pole ist, aber das steht in Verbindung mit dessen Leichtsinnigkeit, mit dessen sozusagen, ich habe hier viele Liebschaften und mit seiner polnischen Wirtschaft und allen Klischees, die es sozusagen über Polen gab. Und Effi verliebt sich in diesen Halodri, sozusagen scheitert daran und muss sterben und sozusagen die preußische Werteordnung wird wiederhergestellt über den Ausflug ins sozusagen negativ, dann aber für die Befreiung positive polnische und dann geht es wieder zurück in die alte Ordnung. Das kann man bei Fontane überall sehen.
Das ist ein Denkanstoß, einen anderen sehr wichtigen, der auch in die Zukunft weist, fand ich in Ihrem Buch. Es wird ja gerade in diesem Diskursraum postkoloniale Geschichte Deutschland sehr viel jetzt über die Rückgabe von Kulturgütern geredet und Sie schreiben da, die Forderung nach der Rückgabe von Objekten könnten eigentlich ein Anlass zur Freude sein. Sonst reden wir immer über Verluste. Warum war jetzt ein Anlass zur Freude?
Nee, ich sag's mal ganz despektierlich. Ja. Also die deutschen Museen sind sozusagen in der Lage, 1% ihres Bestandes in der Dauerausstellung auszustellen. 1%. Also 99% bekommen wir nie zu sehen. Das lagert irgendwo in irgendwelchen Archiven. Der Moment, wo etwas zurückgefordert wird, ist natürlich immer der Moment, in dem man auch mal wieder was aus dem Archiv holen kann, in dem man sich austauschen kann mit Leuten darüber, was die diesem Objekt für einen sozialen Wert beimessen. Und das, deswegen sage ich, das ist ein Grund zur Freude, weil man irgendwie den Moment hat, dass man das Archiv nochmal aufarbeiten, durchqueren kann, Diskussionen führen kann, beleben kann.
Ein Denkanstoß aus dem Buch Wessen Erinnerung zählt koloniale Vergangenheit und Rassismus heute von Mark Terkesidis. Im Hoffmann-Kampe-Verlag ist das erschienen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank auch.